Let's talk about Tech Baby, der offizielle Digitalisierungs- und Technologie-Podcast, powered by NTech Systems.
Hallo und herzlich willkommen. Alle Kosten steigen. Bestes Beispiel, Microsoft erhöht zum 1. Juli nach seiner Produktlinie wieder die Listenpreise erneut um 9-25%. Das wird alle Unternehmen global betreffen, es ging jetzt durch die Medien. Und das Ganze gibt natürlich gerade Lizenz- und Kostenmanagement wieder eine deutlich höhere Bedeutung und das wird noch stärker unterstrichen, wenn man sich nochmal überlegt, wie die alte Bauernregel heißt, wer heute plant, spart morgen, heißt eben auch, wir müssen mal wirklich auf die Instrumente gucken. Ne? Wie kann ich denn meine Kosten eigentlich senken? Wie kann ich operativ meine Exzellenz wirklich erreichen? Und wie bleibe ich gleichzeitig auf dem Level, dass ich Sicherheit, Compliance und auch irgendwie diese technologische Flexibilität wirklich gewährleisten kann? Dafür haben wir heute auch einen absoluten Experten dabei, Sascha Sandineyat. Hallo Sascha.
Hallo, ich grüße.
Und heute möchte ich mit dir ja vor allem so ein bisschen über IT-Finanzierung und auch so strategische Flexibilität sprechen. Für alle, die zuhören, Sascha ist der Geschäftsführer der ECS Europe GmbH. Du warst ja früher in diversen Rollen unterwegs, hast Führungserfahren im Telekommunikations-IT-Sektor. Ja, erzähl uns doch gerne mal, wie war eigentlich deine Reise bisher? Wie kamst du eigentlich zu dem Thema?
Ja, meine Reise hat begonnen mal ganz klassisch in der Telekommunikation bei einer Firma, die Telefonanlagen gebaut hat. Und dann habe ich mich immer weiterentwickelt von sozusagen der Festnetztelekommunikation zur Mobilfunkkommunikation. Habe ich mal für einen Provider gearbeitet über 10 Jahre und ganz tolle Projekte machen dürfen und bin immer weiter in dieses Service-Geschäft reingerutscht. Und das Service-Geschäft war damals das Thema Lifecycle Management, Device as a Service. Und daraus ist dann was entstanden, dass ich mal zu einem Unternehmen gewechselt bin, das das primär auch fokussiert hat. Und tatsächlich in diesem Jahr habe ich dann mein eigenes Unternehmen gegründet, im gleichen Bereich. Und durfte auf dieser Reise viel, viel lernen und viele Unternehmen kennenlernen und viele Herausforderungen von Unternehmen kennenlernen.
Kleiner Hinweis, in diesem Jahr, du meinst natürlich 25, man muss dazu sagen, wir nehmen die Folge jetzt quasi noch kurz vor Weihnachten auf, spielen sie dann natürlich Anfang des nächsten Jahres aus, aber nur für die Hörer, dass sie das einordnen können. Lass uns vielleicht direkt thematisch starten. Wenn wir IT-Finanzierung sagen, ist das ja ein riesengroßer Begriff. Was bedeutet das für dich? Wie wäre denn eine Definition für dich? Und vielleicht auch so, was sind denn für dich eigentlich die ganz zentralen Vorteile gegenüber dem klassischen Kauf?
Ja, die IT-Finanzierung für mich ist, dass man erstmal primär schaut, wo kommen die Mittel her, ja, um IT zu bezahlen. Ja? Also wir kennen ja sehr häufig die Thematik aus dem Kauf von Hardware, dass ich sozusagen im Voraus für etwas bezahle, was ich in der Zukunft nutzen werde. Ja, also prepaid, ja, also wenn man es jetzt mal in Mobilfunksprache ausdrücken wollte. Und die IT-Finanzierung versetzt uns ja in die Lage, dass ich ein Postpaid-Verfahren vollziehen kann. Also ich zahle immer entsprechend in Häppchen, so wie ich die IT auch genutzt habe in meiner Organisation. Und hat gewisse Vorteile, dass ich im Grunde genommen nicht selber aus dem Eigenkapital in Vorausleistungen gehen muss, um IT zu bezahlen. Ja, ganz üblicherweise ist es ja so, ich bestelle was, ich muss vorher bezahlen. Das kennen wir alle aus dem E-Commerce heute. Dann kriege ich es geliefert. Und dann benutze ich es irgendwann. Und viele Unternehmen haben ja die Situation, dass Bestellungen platziert werden. Ein gewisser Teil von der Lieferung wird genutzt, aber nicht alles immer zu sofort. Und wir glauben natürlich daran, dass es besser gestaltet werden kann, dass immer nur das bestellt werden muss, was auch gebraucht wird, dass ich nicht selber was auf Lager legen muss, dass ich auch nur das bezahle, was ich nutze. Und das sind, glaube ich, die interessanten Aspekte auch von dem heutigen Podcast.
Du sagst es und ich finde es ganz spannend. Es gab auch eine Hörerfrage tatsächlich schon im Vordergrund der Episode. Es ist, glaube ich, das ganz Klassische. Ne? Wenn wir da draußen gucken, es gibt mittlerweile sehr viele Begriffe für, ich sag mal, ähnliche Geschäftsmodelle. Es gibt Leasing, es gibt Finanzierung, es gibt Abo-Modelle, you name it. Ne? Mittlerweile gibt es etliche Dinge. Aber ich glaube, unter dem Strich, du bist natürlich der Experte, du wirst mir das besser sagen können. Aber der große Vorteil dieser Modelle ist doch höchst vermutlich Skalierbarkeit.
Es ist immer der Fokus der Skalierbarkeit, ja, also auch der Flexibilität. Wenn man es jetzt mal darauf runterbricht, nur auf den Hardware-Teil ist es ja immer noch das gleiche Gerät. Es ist ja nicht anders, wird nicht anders eingesetzt im Unternehmen. es bezieht sich ja viel mehr auf den unternehmerischen Teil. Wo kommen die Mittel her? Setze ich eigene Mittel ein? Ne? Nämlich eine Finanzierung, die mir hilft, weiter zu skalieren, zu wachsen. Und da gibt es ja diverse Beispiele. Ne? Also Unternehmen, die schnelles Wachstum forcieren wollten, die dann schnell skalieren können. Und gerade wenn ich als Unternehmen wachsen möchte, ja, das ist jetzt mal die Perspektive des Unternehmens, dann sind dahinter ja viele Aufwendungen. Das ist ja nicht nur der Hardware-Teil, den wir da betrachten, sondern es sind ja auch organisatorische Themen. Personal muss eingestellt werden, ja, sind entsprechende Mietflächen da, braucht es Firmenfahrzeuge. Das sind so viele Dinge, die da noch hinterhängen, neben Lizenzierungen und anderen Themen, die eigentlich gar nichts mit der IT-Hardware zu tun haben. Und darum müssen sich Unternehmen kümmern. Ja, und da steckt der wahre Aufwand dahinter. Und da versuchen wir Unternehmen natürlich in dem Teil, wenn es um IT-Hardware geht, einen Beschleuniger möglich zu machen, damit sie da schneller skalieren können und besser unterwegs sind.
Dann lass uns doch wirklich mal über diese ganz klassischen Stolpersteine sprechen. Ich meine, du schaust ja in die Unternehmen quasi auch rein und ganz klassisch dieses Get in Touch, der Gedanke ist ja da, weil Menschen wollen ja auch von Menschen kaufen und auch von Menschen finanzieren im Endeffekt. Sieht man ja auch bei den großen, ich sag mal, B2C-Finanzdienstleistern, gerade auch in den Werbeclaims. Die versuchen das natürlich auf einer sehr menschlichen Ebene, ne? Ob da der eine Rückenwind gibt oder der andere den Weg ebnet, das sind immer sehr schöne Analogien. Was würdest du denn sagen auf Unternehmerebene? Da gibt es doch bestimmt auch so eine Schnittmenge, wo du sagst, das kommt immer und immer wieder vor. Das sind eigentlich so die klassischen Stolpersteine.
Die Stolpersteine sind sehr häufig, gerade am Anfang, erstmal zu ermitteln, was ist eigentlich der Bedarf tatsächlich in so einer Organisation. Also das ist schon der schwierigste Aufsatzpunkt, den man manchmal hat, rauszusuchen, was habe ich überhaupt und was brauche ich. Ja, also da fängt man ganz, ganz vorne an. Typische Stolpersteine sind, die wir erlebt haben, asynchrone Rollouts zum Beispiel. Ja, das heißt, ich habe in der Vergangenheit Endgeräte und Hardware zu ganz wilden und unbestimmten Zeitpunkten überhaupt in die Organisation gebracht. Das heißt, ich habe überhaupt gar kein einheitliches Bild, um überhaupt mal über einen Gerätewechsel, der ja in einer Organisation nach einem gewissen zeitlichen Ablauf zwingend ist, ja, das mal ordentlich zu planen. Und dieser Wildwuchs, der setzt uns manchmal vor Herausforderungen, aber man schafft es auch, diese Asynchronität zu harmonisieren. Ja, das kann man machen, um dadurch auch effektiver zu werden. Was auch noch Stolpersteine sind, ist, dass manchmal Unternehmen Erwartungen haben in Richtung, wie lange kann ich Hardware überhaupt nutzen in der Organisation? Ja, also dass da sehr lange Zeiträume betrachtet werden, an denen man erstmal festhalten möchte. Das ist aber genau in der IT-Finanzierung der Gegenspieler. Also zu lange Laufzeiten sind wieder nicht gut, ja, weil dann wieder Restwerte von den Geräten sinken und dann schmälert sich der Effekt für die Organisation.
Ganz passend, wir versuchen natürlich nicht so viel Eigenwerbung zu machen, aber wir als Anbieter sind natürlich auch im Hintergrund mit unserem, ich sag mal, Herzensprojekt dabei, Inventory 360. Das macht ja im Grunde genau das, was du gesagt hast. Man nennt es dann IT-Assets, ne, also klassische Gegenstände im Unternehmen, Anlagevermögen, wenn man so möchte. Das ist ja eigentlich genau die Frage. Du hattest es so ein bisschen gerade geteased. Man muss ja erst mal wissen, was ich habe, um überhaupt zu wissen, was mache ich damit? Ne? Bin ich überlizenziert, unterlizenziert? Brauche ich neue Gegenstände? Wie sind eigentlich die Wartungsintervalle? Muss ich meine Maschinen vielleicht auch pflegen? Ne? All diese Fragen, wo ich mir immer denke, das ist ja alles Thema eigentlich einer gewissen Strategie, die ich erstmal brauche als Unternehmen. Ich muss ja erstmal auf einer gewissen Flughöhe starten. Und dann kommt, glaube ich, auch direkt passend meine nächste Frage. Wenn wir von der IT-Finanzierung sprechen, dann brauche ich ja eine Investitionsstrategie. Also ich muss ja auf Basis von den Sachen, die ich jetzt vielleicht ermittelt habe, in Klammern bestenfalls niemals mit Excel, muss ich ja eigentlich wissen, okay, wie gehe ich denn jetzt die nächsten Schritte? Du hast gerade gesagt, ich will ja mein Kapital nicht unbedingt an Dinge binden, auch wenn sich das rechnerisch ganz toll liest, dass ich dann 6 Jahre abschreiben kann und alles ist klasse, aber naja, den Computer kannst du dann vielleicht gar nicht mehr verwenden. Ich frage mal ganz konkret, wie verändert sich denn die IT-Finanzierung, wenn wir an eine Investitionsstrategie gerade bei kleineren und mittleren Unternehmen denken?
Wir verschaffen es ja Unternehmen, da deutlich flexibler zu werden. Und was bei der Finanzierungsstrategie ganz wichtig ist, ist, dass es natürlich dann auch gut dokumentiert ist, ne? Wie du es ja auch schon selber gesagt hast, dass man sich im Klaren darüber ist, wann eine Investition seinen Endpunkt auch erreicht hat, ja, um dann in die Folgeinvestitionen zu gehen. Und das ist ja gerade das Ziel auch einer IT-Finanzierung, dass man einen definierten Startpunkt hat und einen Endpunkt, ja, auch wenn zwischendurch Dinge passieren, die mehr Flexibilität bedürfen. Und da schaffen wir in Summe mehr Transparenz und mehr Bewusstsein in der Organisation. Das Gute ist auch daran, dass man Standards findet, ja, wie man in der Zukunft damit umgeht und dass man an diesen Standards festhält. Und das ist im Grunde genommen eine deutliche Erleichterung im Vergleich zum klassischen, ich kaufe die Hardware. Ja, weil da ist im Grunde genommen jede Kauftransaktion ist ein neues Erlebnis, eine neue Anfrage, ein neues Projekt, ein neues Pricing, eine neue Bedarfsanforderung, Genehmigung, Beschaffung, Lieferung, ist immer was Neues, ist nicht statisch. Ne? Es gibt wenige Kunden, die haben Rahmenverträge, wo alles immer gleich ist, ja, aber die meisten haben dort, ich sage jetzt mal, Änderungen, die erstmal geprüft werden müssen. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer neuen Herausforderung, die jetzt perspektivisch auf alle zukommen wird, ist das Thema Halbleitermangel. Ja, also das heißt, wir erfahren jetzt alle Preissteigerungen auch in der IT-Hardware. Und da ist noch gar nicht abzusehen, wie dolle die Preise steigen. Das wird auch nochmal ein großes Problem sein, ja, für Organisationen. Und das Thema Verfügbarkeit. Also bekomme ich auch das, was ich gerne bestellen möchte und wie schnell bekomme ich das? Das sind also alles nochmal Störfaktoren, die nochmal dazukommen werden.
Gut, und ich meine, wenn wir jetzt nochmal an die politische Lage denken, wir haben jetzt, wie gesagt, Dezember 25, ne? Es geht ja schon durch die Medien, was China mit Taiwan vorhat. Wir hoffen natürlich das Beste. Man hat das von der holländischen Firma gehört und es gibt ja noch etliche andere. Der Markt ist natürlich immer weiter in Bewegung. Und wenn wir jetzt nochmal überlegen, ich meine, 97% unserer Wirtschaft basiert natürlich auf Mittelstand. Das muss man auch nochmal sagen. Dazu zählen ja wirklich Kleinstunternehmen, auch Einzelunternehmen. Es zählen natürlich auch Startups dazu. Ich glaube, eine IT-Finanzierung ist ja auch irgendwie der Hebel, weil wir sprechen ja sehr, sehr oft über neueste Technologien, die man vielleicht sogar braucht, die man mitnehmen muss. Je nach Branche, das kommt natürlich auch nochmal darauf an, weil jede Branche braucht eine IT. Aber ich habe ja eigentlich den größten Hebel gerade da, dass ich oft gar keine große Anfangsinvestition tätigen muss und habe eben die Möglichkeit, ich sage mal ganz bewusst, ich habe vielleicht im Kopf ein Startup mit 4, 5 Leuten. Ich habe vielleicht erstmal die Möglichkeit, überhaupt das Thema zu beginnen, weil eben der große Finanzpunkt nicht direkt am Anfang steht, oder?
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Also jetzt kann man sich ja eigentlich kein Unternehmen mehr vorstellen, das ohne IT beginnt. Es fängt ja alles damit an, im Zweifel mit einer E-Mail-Adresse, ja, die man braucht, mit einer Webseite, einem Computer, den man braucht, vielleicht noch ein Smartphone, ne, mit dem man telefoniert. Und das sind alles Hardware-Elemente, die natürlich Kapital binden, gerade auch von einem jungen Unternehmen, ne? Und das sind natürlich dann schöne Möglichkeiten, über verschiedenste Zahlscheiben, so nenne ich es jetzt mal, monatlich für dieses Equipment zu bezahlen, während man sein Geschäftsmodell aufbaut, ja, und weiter etabliert und Umsätze generiert und auch Gewinne erwirtschaftet. Also das, glaube ich, ist auch eine deutliche Erleichterung für solche Unternehmen, wird aber auch gerade bei jungen Unternehmen immer so eine Limitierung haben, ne? Also es wird nicht unendlich in Hardware also investiert werden können. Das ist dann der große Nachteil von jedem jungen Unternehmen, ne? Also wie wir es auch schon erfahren durften.
Ganz spannender Punkt. Du hattest vorhin, ich glaube, das war der Begriff des Kümmerns genannt. Also gerade wenn wir jetzt an jüngere Unternehmen denken, wo die Rollen noch relativ flexibel, dynamisch, agil gehalten sind, um die Begriffe nochmal zu wenden. Ich finde das ganz spannend. Wenn du so überlegst mit deiner Erfahrung, die du sammeln konntest, würdest du sagen, das Thema IT-Finanzierung liegt auch wirklich da? Ich mache es mal ganz konkret. Liegt dieses Thema wirklich dort, wo es eigentlich sein müsste? IT-Einkäufer, IT-Verantwortliche? Oder ist das Thema oft doch eher ein unternehmensweites Thema, das dann vor allem bei der Geschäftsführung liegt, die ja in der Regel, ich sag mal, etwas fachfremd klingt böse, aber die natürlich einen anderen Blick auf die Themen hat und vielleicht doch eher rein auf die Kosten guckt und weniger auf die Technologie, die dahinter liegt?
Aus meiner Wahrnehmung ist es meistens eine Entscheidung, die auf Geschäftsführerebene getroffen wird. Ja, also wenn wir jetzt von größeren Organisationen reden, ist es der CFO, der tatsächlich da ein Meinungsbildner ist. Und in vielerlei Hinsicht es ist eine Mindset-Frage, ehrlicherweise. Ja, auch. Also, wie denkt dieser Mensch über Finanzieren? Ne? Sieht er das als positiven Aspekt, der eine Flexibilität mit sich bringt? Oder ist es jemand, der vom Mindset her noch so aufgestellt ist, dass er in einer Finanzierung eine Verbindlichkeit ausschließlich sieht? Ja, also das kennen wir vielleicht selber von uns privat. Finde ich es gut, Schulden zu haben? Ja, also spätestens, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, eine Eigentumswohnung zu kaufen oder ein Haus zu bauen, ja, dann steht man da bei der Bank und darf dann irgendwann eine Baufinanzierung unterschreiben und die Zahl wird immer größer als 100.000 Euro sein im Zweifel, dann ist das ja eine Verbindlichkeit, ja, und da kann man ja wieder mal auf sich selber zurückspiegeln und sagen, wie fühle ich mich dabei, ja, wenn ich investiere, ja, so sehe ich das, es ist eine Investition, dann schaffe ich ja in der privaten Welt für mich, dann habe ich einen Wohnraum, der irgendwann mir gehört, ja, also in einer Unternehmensfinanzierung muss man anders denken. Da geht es nicht um den Besitz, sondern da geht es darum, etwas zu nutzen für eine bestimmte Zeit und Dauer. Ich will es aber nicht darüber hinaus benutzen, ja, sondern ich will es zurückgeben können, ja, und nicht mehr eine Last haben damit. Ja, also da muss man anders denken als Unternehmen. Man darf es nicht als Schuldschein sehen oder als Verbindlichkeit oder als Negatives, sondern man muss es als Tool sehen, dass man mehr Flexibilität für sein eigenes Unternehmen schafft. Dass man mit dem Kapital, was dem Unternehmen zur Verfügung steht, dass man damit noch mehr erwirtschaften kann. Ja, dass gerade in der IT die Hardware wirklich nur für einen begrenzten Zeitraum genutzt wird, weil Technologie entwickelt sich immer weiter und das haben wir ja in so vielen Jahren jetzt erleben dürfen. Gerade auch im Zuge von KI. Ja, also dass bestimmte IT-Hardware gerade jetzt für KI auch vorgesehen ist, ne, bestimmte Prozessoren. Und da wird es in der Zukunft noch mehr Enabler geben in der Branche. Ja, und dann werde ich wechseln müssen. Und die Unternehmen, die ganz klassisch gekauft haben und die vom Mindset her so aufgestellt sind, ich kaufe etwas, ich nutze es, bis es kaputt ist und gebe es nicht mehr in die Kreislaufwirtschaft, die werden ein wenig umdenken müssen, weil es nicht so nachhaltig ist. Und Nachhaltigkeit kommt dann auch nochmal und schwingt mit als Dimension.
Werbung.
IT-Inventar im Chaos? Excel-Listen, die keiner mehr versteht? Zeit für Inventory 360. Eine Plattform, die alle IT-Assets sichtbar macht. Für volle Übersicht, absolute Kostenkontrolle und weniger Fehler. Inventory 360. Ordnung in der IT. Erfolg im Business. Mehr erfahren unter www.inv360.de.
Werbung Ende.
Wir reden ja immer von einem gewissen deutschen Blick, ne? Ganz spannend, in eurem Unternehmensnamen steht ja Europe drin. Und einfach gerade, wo du es vom Bauen hattest und man bindet sich an etwas, ne? Wir reden ja, es ist ja wirklich Kapitalbindung, Immobilie, da steckt ja schon drin, ich bin immobil, also ich kann mich eigentlich nicht mehr bewegen. Ne? Mein Geld ist dann quasi auch fix an einem Ort. Wenn wir jetzt nach Amerika gucken, in die USA, da ist das alles immer ein Investment. Ne? Die meisten Leute sind hoch verschuldet, jeder hat einen Baukredit, jeder zahlt den Rest seines Lebens, der Kinder, der Enkel wahrscheinlich noch ab. Das ist natürlich da auch so ein bisschen Teil der Kultur geworden. Aber gerade, wenn wir uns überlegen, nochmal Fokus auf Europa, würdest du sagen, Deutschland hatte eine gewisse Sonderstellung, was das Thema IT-Finanzierung angeht? Oder sagst du, da sind die Grenzen relativ schwindend zu den anderen Nachbarländern?
In den Nachbarländern ist das auch ein großes Thema, ehrlicherweise. Ja, also da unterscheidet sich das gar nicht im europäischen Wirtschaftsraum. Das ist sicherlich ein Markt, der sich immer noch weiterentwickelt, weil es auch immer mehr Anbieter in diesem Markt gibt, die das anbieten, bewerben, den Unternehmen schmackhaft machen und aufzeigen, dass es da Möglichkeiten gibt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass durch diese multiplen Anbieter, die sich entwickelt haben, die haben sozusagen alle in irgendeiner Weise auch Kunden gefunden, die sie bedienen. Das heißt, die Akzeptanz gibt es ja auch immer mehr. Und da haben wir natürlich auch in dieser Welt vielerlei Unternehmen kennenlernen dürfen, die solche Leistungen im europäischen Markt anbieten. Und das mit großem Erfolg. Das heißt, die Akzeptanz nimmt zu, ja, mit der Wahrnehmung und natürlich auch mit immer mehr Unternehmen, die im Markt dieses Thema bewerben. Und das ist eine gute Entwicklung aus meiner Perspektive. Also ist es nicht ein reines deutsches Thema. Sicherlich ist das Thema Kultur, also Bereitschaft, IT zu finanzieren, in jedem Land vielleicht vom Mindset her ein bisschen anders. Aber allgemein gesprochen, so wie wir Unternehmen kennengelernt haben, die auch in europäischen Ländern vertreten sind, verbreitet sich diese Ideologie so ein bisschen. Ja? Also dieses IT finanzieren, das zu tun, bezahle nur das, was du nutzt, dass das immer mehr zum Vorschein kommt, ehrlicherweise.
Und gerade wenn wir jetzt nochmal so dran denken, ne, klassisch, was ist ein Asset? Wie ist der Lifecycle von einem Asset? Das kommt ja auch dazu. Ne? Alles beginnt irgendwo bei der Idee hin zur Beschaffung. Dann wird es natürlich genutzt, aber ganz am anderen Ende der Kette kommt ja der noch spannendere Punkt, die klassischen R's, Recovery, Reposal, was es da alles gibt. Das ist, glaube ich, auch ein spannender Punkt, den wir natürlich weltweit, aber gerade in Europa und explizit in Deutschland immer wieder haben, Nachhaltigkeit. Ne? Was passiert denn eigentlich mit dem Gerät? Also habe ich Elektroschrott, jeder wird es kennen, die berühmte Schublade, in der vielleicht noch 4, 5 alte Smartphones vor sich rumgammeln und mittlerweile wissen wir auch, da ist ein bisschen Kobalt drin, ein bisschen Silber, ein bisschen anderes Edelmetall. Und dann wirklich ganz konkret mal die Frage, welche Rolle spielt denn IT-Finanzierung in puncto Nachhaltigkeit?
Ja, eine IT-Finanzierung ist ja immer darauf ausgelegt, für einen gewissen Zeitraum genutzt zu werden. Ja, also es gibt meistens einen festen Startpunkt, ja, der definiert ist, und einen Endpunkt. Ja, der Endpunkt kann manchmal leicht verschoben werden, ne, wenn man etwas länger nutzen möchte, aber es gibt schon so Leitplanken, wann überhaupt was zurückgegeben werden sollte im Idealfall, weil es halt auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlen soll in Form von Geräte werden zurückgeführt, Geräte werden vorher zertifiziert gelöscht, nochmal geprüft und sollen dann nochmal einen Zweitmarkt gegeben werden. Ja, und da erleben wir ja auch bei unterschiedlichen IT-Assets verschiedenste Vorgehensweisen. Ne? Also Smartphones, Tablets können von ihrer Beschaffenheit ja nicht mehr verändert werden. Ja, also es ist kein Upgrade möglich, weil das geschlossene Systeme sind. Da kann man im Grunde genommen nur eine Löschung und eine Diagnose vollziehen, optisch nochmal ein bisschen aufwerten und dann wieder in den Zweimarkt geben. Bei Notebooks zum Beispiel gibt es ja noch in vielerlei Hinsicht Möglichkeiten des Upgrades. Das heißt, Festplatten könnten getauscht werden, es könnte ein RAM-Speicher getauscht werden, es könnten bestimmte Module nochmal verändert werden. Und das wertet nochmal ein vorhandenes IT-Asset auf und kann nochmal in den Zweitmarkt gegeben werden. Und es gibt ja sogar Hersteller von Notebooks, die tatsächlich daraus ein Geschäftsmodell entwickeln und dann wieder neue Garantien für 2 bis 3 Jahre auf diese IT-Hardware geben. Ja, das heißt, auch da findet ein Wandel statt, weil es gibt nicht die Rieseninnovation im Notebook-Bereich. Ja, Prozessoren von den Herstellern AMD und Intel, die sind auch 3 Jahre später noch gut, ja, und können weiter genutzt werden. Und manchmal sind es ja nur so kleine Komponenten wie RAM-Speichererweiterungen. Das erleben wir alle, dass Microsoft von uns ganz viel Arbeitsspeicher abverlangt für Teams, für bestimmte Anwendungen. Und wir sonst Performance-Einschränkungen erleben. Und diese Form von Hardware-Refresh, den man vollziehen kann, so nenne ich es jetzt einfach mal, der bewirkt natürlich, dass man dann wieder gute Komponenten auch im Unternehmen irgendwann mal einsetzen kann. Ja, und das noch zu wirtschaftlich besseren Konditionen, als wenn ich jetzt komplett neue Hardware, neu produzierte Hardware beschaffen muss.
Danke dir. Ja, ich habe gerade auch so im Hinterkopf, weil du es gerade gesagt hast, ich habe mal mit dem Gedanken gespielt, ist auch schon wieder fast 1,5 Jahre her. Da gab es einen ganz neuen Laptop mit Blockchain-Technologie zu einem sogar relativ vertretbaren Preis. Aber da hat man auch gemerkt, ne, wie gesagt, 1,5 Jahre ist das her. Also der Markt wurde jetzt noch nicht überschwemmt mit dieser Technologie, obwohl sie natürlich erstmal interessant ist. Ne? Ist halt eine ganz andere Art. Aber wenn wir von IT-Finanzierung reden, jede Finanzierung hat ja ein Ende. Du hast ja gerade gesagt, was auch so ein bisschen der Sinn davon sein kann, gerade auch Elektroschrott vermeiden, wirklich die Lebenszyklen beachten. Ich höre auch so ein bisschen raus, ich habe ja dadurch auch wirklich die Möglichkeit, den richtigen Zeitpunkt für die Rückgabe zu bedenken. Ist ja auch ganz wichtig. Vielleicht eine kleine Zwischenfrage. Kann man denn Geräte am Ende auch abkaufen? Gibt es sowas eigentlich auch, dass es so eine Art Endsumme gibt und ich sage, die überführe ich, weil es ist ja auch mittlerweile ein großes Thema, ne, so Mitarbeiterüberlassung etc. pp. Gibt es das auch im Thema IT-Finanzierung?
Das gibt es auch im Thema IT-Finanzierung. Hm. Da muss man natürlich für sich als Organisation immer aufpassen, dieses Gerät verlässt ja dann, im Zweifel, wenn es jetzt privat gekauft werden sollte, wenn die Frage darauf abzielt, ne? Mhm. Dass man wieder das Thema Compliance und Datenschutz betrachtet. Ja, das sind ja alles Datenträger, die in einer Organisation waren. Und jedes Unternehmen ist dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass diese Geräte keinerlei Informationen aus der Organisation noch beinhalten, wenn sie dann Privateigentum werden sollten, von einem Mitarbeiter zum Beispiel. Und dafür ist halt dennoch der Rückführungsprozess ein ganz wichtiger, um eine zertifizierte Löschung des Gerätes zu machen. Das ist im Grunde genommen der Nachweis fürs Unternehmen. Da sind keine Informationen drauf, die wiederherstellbar sind. Weil der große Irrtum ist manchmal, dass dieses Geräte zurücksetzen auf Werkseinstellungen, dass das vollkommen ausreichend ist. Ich meine, jeder, der in der IT tätig ist und weiß, ich lösche eine Datei auf der Festplatte, der geht ja nicht davon aus, dass die Datei wirklich gelöscht ist. Ja, das ist ja lediglich ein Datenbankeintrag, der nicht mehr vorhanden ist. Und daher muss man an der Stelle aufpassen. Es gibt natürlich Unternehmen, die auch darüber nachdenken, selber zum Ende der IT-Finanzierung die Geräte zu kaufen, um sie dann gegebenenfalls weiter zu nutzen. Die Ideen werden uns gegenüber auch geäußert. Das hat aber bisher noch niemand gemacht. Also die Frage kommt, die wird dann bejaht, weil dann gibt es natürlich ein Angebot und dieses Angebot basiert dann meistens auf einem Fair Market Value. Ja, also ein typischer Marktpreis zu dem Zeitpunkt für diese Hardware. Ne? Und da sind verschiedenste Faktoren, deswegen können diese Angaben nie am Anfang eines Vertragsverhältnisses gemacht werden, sondern können erst dann, wenn der Fall eintritt, beantwortet werden. Und dann kann ich natürlich als Unternehmen auch diese Geräte abkaufen, hat aber in Wirklichkeit noch niemand gemacht. Mhm.
Aber auch ein spannender Punkt, ne? Gerade wenn du sagst, das hat noch keiner gemacht. Weil ich sag mal, die Verwertungskette, zumindest medial, hat man immer das Gefühl, der Druck erhöht sich. Ne? Ist ja auch immer ein Verbandsthema, gerade Refurbishment ist ja ein ganz großes Thema geworden. Es gibt ja auch tolle Anbieter dafür, viele Organisationen, die sich das auf die Fahne geschrieben haben, haben gesagt, schaut mal bitte, lieber Unternehmen, was habt ihr denn da eigentlich noch? Ne? Checkt mal den Stand, guckt mal, wo befindet sich das? Auch wenn Smartphones so ein bisschen abgelutscht ist, das ist halt meistens auch immer noch das Kernthema. Ne? Was macht ein Unternehmen eigentlich mit den alten iPhones? Ich sag mal bewusst, wenn sie nicht finanziert wurden, sondern gekauft. Ne? Und ganz, ganz oft ist der Weg halt klar. Es gibt die Mitarbeiterüberlassung. Ne? Für einen sehr geringen Obolus konnte man das dann nehmen, wie du es gesagt hast, ja. Dann werden die mal vielleicht auf Werkseinstellung zurückgesetzt, aber wer kümmert sich denn um den Rest? Ne? Weil irgendwann werden die natürlich auch nicht mehr supported, gehört ja auch dazu, gerade bei gewissen Anbietern. Dann lass uns vielleicht mal ganz konkret drauf gucken. Könntest du uns ein Beispiel nennen, wo einer der Kunden durch die IT-Finanzierung viel schneller reagieren konnte und vielleicht bares Geld gespart hat?
Ja, also es ist schon gar nicht so lange her, ne? Ein Handelsunternehmen tatsächlich, das expandiert. Ja, und da sehr schnell Investitionen tätigen wollte. Und die große Herausforderung ist ja in den meisten Unternehmen, wenige Mitarbeiter dürfen sich um so viele Dinge kümmern. Ja, und wenn man dann einmal umgebordet ist, dann kann man gemeinsam schnell wachsen. Und da waren wir in der Lage, für ein Unternehmen knapp über 100 Geräte an unterschiedliche Destinationen des Kunden die Geräte bereitzustellen. Der Vorteil war für den Kunden, wir konnten sehr schnell Hardware beschaffen für die Organisation. Wir konnten die Hardware so vorbereiten, dass sie am Standort dann auch direkt von den Mitarbeitern eingesetzt werden konnte. Weil die große Herausforderung für das Unternehmen war, dass es halt auch dezentral aufgestellt ist. Ja, und da kommt nochmal der Mehrwert viel deutlicher zum Vorschein, weil dann natürlich auch nicht diese klassischen IT-Support-Strukturen vorhanden sind an den einzelnen Standorten, sondern da lebt man tatsächlich von dem Benefit der Verteilung der Geräte eines Dienstleisters wie uns, der Beschaffung, Veredelung der Geräte, Konfiguration, Rollout, Übergabe und Dokumentation, alles in einem Rutsch im Grunde genommen für die Organisation erledigt, sodass natürlich der Aufwand auf der Kundenseite in der Zentrale so minimal ist, dass er im Grunde genommen nur seinen Bedarf äußern muss, Er muss keine Bestellung ausführen, er muss keine Genehmigung einholen, er muss keine Rechnungsprüfung vollziehen im klassischen Sinne, einen Wareneingang machen, eine Lieferung kontrollieren, gar nichts davon oder selber konfigurieren. Und das sind natürlich erhebliche Kosteneinsparungen. Ne? Und man kann das mal so grob überschlagen von Eigenleistung mit Eigenbeschaffung, dass man hier von 15-20% Savings tatsächlich sprechen kann.
Gut, und die hast du dann wiederum wahrscheinlich frei für andere Dinge. Ne? So muss man es ja auch schon wieder betrachten. Es gibt ja die zwei großen Begriffe, CapEx und OPEX. Vielleicht können wir die ja nochmal anreißen. Also Capital Expenditures und Operational Expenditures. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Das eine steht ja für langfristige Ausgaben. Ne? Also CapEx sind ja langfristige Ausgaben. Das heißt, ich kann ja quasi Maschinen, Gebäude und so weiter abschreiben. Und bei OPEX habe ich ja meistens die laufenden Kosten für den täglichen Betrieb, Miete, Gehälter. Ne? Und dann komme ich ja irgendwann in meine Gewinn- und Verlustrechnung und kann dann wiederum sagen, das eine ist jetzt für die Liquidität ganz besonders. Welche Rolle spielt denn da? Du hast es ja gerade eigentlich schon gesagt, aber vielleicht nochmal für alle, die es gerade gehört haben. Welche Rolle spielt denn IT-Finanzierung eigentlich dabei? Ne? Gerade wenn ich das in meiner Strategie so ein bisschen bedenken will mit Langfristigkeit und, ich sag mal, ja, sofort verfügbaren Mitteln.
Ja, also diese IT-Finanzierung fällt natürlich komplett in die OPEX-Welt. Ja, also wie die Miete von einer Immobilie, von einer Bürofläche tatsächlich. Hab dann tatsächlich nur die Ausgaben, die auch tatsächlich in dem Monat angefallen sind oder in dem Geschäftsjahr und nicht alle sozusagen monatlichen Aufwendungen, die noch in der Zukunft bestehen. Das hat natürlich auch einen Vorteil, dass es bilanzneutral dargestellt werden kann. Das ist auch für Unternehmen sehr schön. Natürlich muss man zugeben, es gibt natürlich Unternehmen, die absolut profitabel sind. Ja, da gibt es jetzt, nehmen wir jetzt mal Nvidia oder sowas, ne? Die wird tatsächlich sowas überhaupt gar nicht interessieren. Ne? Also das muss man jetzt mal ehrlicherweise sagen, aber das gilt ja nicht für das klassische Unternehmen, ja, das jetzt irgendwie den KI-Boom mitnimmt. Und deswegen ist das im Grunde genommen für jedes Unternehmen interessant, gerade für den Mittelstand. Ne? Also wo jetzt nicht mit Gewinnmargen von 90% zu rechnen ist in einem Geschäftsmodell. Und daher ist es ein gutes Hilfsmittel in der Finanz- oder in der Finance-Welt, was man als Unternehmen für sich nutzen kann. Ja, und es ist natürlich auch Cashflow optimiert für ein Unternehmen. Ne? Also, dass ich meine Liquidität, dass ich damit sorgsam umgehen kann, dass ich Mittel frei habe für andere Investitionen und so ein Wachstum für ein Unternehmen auch besser strategisch organisieren kann.
Ja, du sagst es schön, ne? Und die Frage ist natürlich auch gerade für jeden, der heute zuhört, welches deutsche Unternehmen guckt denn nicht auf die Kosten? Ne? So muss man es auch nochmal in Maßstab regeln, weil klar, die Großen, die kennen wir alle, die gehen durch die Gazetten, die gehen durch die Medien, die hat man überall. Die verdienen noch ein Heidengeld mit interessanter Technologie. Klar, die haben ganz andere Probleme und da würde man vielleicht auch ja, manchmal ganz gern Mäuschen spielen bei dem einen oder anderen, was dann die Schattenseite ist, die man nicht so sieht in der schillernden, ich nenne es mal Hollywood-Welt, die der eine oder andere sich da aufgebaut hat. Aber es ist natürlich ganz spannend, ne? Weil du hast ja alle deine anderen Folgeprozesse. Ne? Nach jeder Finanzierung oder nach jeder Abschreibung, irgendwann kommt ja der Einkauf von neuen Sachen. Auch das ist ein spannendes Thema. Und in Anbetracht der Zeit, Sascha, die halbe Stunde ist leider schon rum. Wir sind schon sehr nah dran. Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn wir dich nochmal zu dem Thema einladen dürften für eine zweite Episode. Da können wir ja gerne nochmal über den Einkauf digitaler Ressourcen sprechen. Aber nichtsdestotrotz gebührt natürlich das letzte Wort heute nochmal dir. Was würdest du den Leuten da draußen, die heute zugehört haben beim Thema IT-Finanzierung, gerne nochmal mitgeben? Und was sind vielleicht so die ersten zwei, drei Schritte, die jeder nochmal im Hinterkopf für sich mitnehmen sollte und bedenken sollte?
Erstmal danke, ja, dass wir die halbe Stunde gemeinsam hatten, weil ich glaube, das war für einige sehr, sehr, sehr interessant. Zum Thema IT-Finanzierung würde ich noch Folgendes sagen wollen. Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, gibt es ja immer die Perspektive, welchen Effekt hat es für mein Unternehmen, also auf der Finanzseite und auf der Bilanzseite. Und man sollte aber auch den Effekt betrachten, welche Entlastung kann es auch in der Eigenorganisation in Kombination mit, ich sage jetzt mal, Servicepaketen generieren. Ja, also dass man Finanzierung nicht isoliert betrachtet, sondern meist auch mit Service-Elementen in Kombination. Und Service-Elemente kann man, ich sage jetzt mal allumfänglich als Lifecycle Management, also Verwaltung der Geräte von Rollout bis Rückholung im Grunde genommen und allen Schritten dazwischen betrachten, weil diese Kombination bringt für die meisten Unternehmen die tatsächlich besten Ergebnisse, weil dann Herausgabe und Rückgabe, die ganzen Prozesse kontrolliert sind, standardisiert, dokumentiert und compliance-konform. Und natürlich gibt es bei der Finanzierung keine, ich sage jetzt mal, Stolpersteine, weil es sind klare Spielregeln da, wie lange nutze ich etwas, wann starte ich mit etwas und das finde ich, diese Spielregeln sind immer, immer gut und passen auch zum Thema Nachhaltigkeit, weil spätestens nach 48 Monaten sollte IT tatsächlich getauscht werden.
Das halte ich für einen wunderschönen Abschluss dieser Folge. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Sascha Sandiniyat von der ECS Europe. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.